SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Vera Schneevogt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Nicole. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir kennen uns, du warst vor einigen Jahren schon mal hier, deswegen duzen wir uns. Und nach 38 Jahren im Konzern hast du vor 2 Jahren eine komplett lebensverändernde Entscheidung getroffen. Kannst du uns da mal mitnehmen, dieser Prozess, wie das war?
Ja, also ich habe erstmal, sage ich, die Entscheidung getroffen, dass ich mein Konzernleben, was eben so lange war, beende. Und zwar aus mehreren Gründen. Der Hauptgrund war, dass Thomas, mein Mann und ich halt gemerkt haben, dass unsere damals noch 4 Eltern zunehmend Unterstützung brauchen. Wir in Bayern gelebt haben, 600 Kilometer entfernt, die Pandemie dazwischen war, die sehr viele Sachen anders dargestellt hat, als sie tatsächlich waren. Und dann, nachdem wir entschieden haben, umzuziehen in die Eifel, wo meine Schwiegermutter jetzt lebt, auch dann daraus folgend eigentlich die Idee und danach auch die Entscheidung getroffen habe, dann jetzt auch mein Berufsleben im Konzern zu beenden.
Zum Berufsleben muss man sagen, du warst immer in Tech-Konzernen, ja. Du warst bei Siemens 15 Jahre lang, du warst bei Fujitsu, bei Bosch. Wie waren denn die Reaktionen, wenn du mit so einer Ansage kommst?
Naja, zum einen kennen sie mich ja schon. Also viele haben natürlich gedacht, ah, das ist wieder typisch, sie ist da irgendwie anders. Viel Wohlwollen, aber auch, glaube ich, viel Verwunderung oder auch vielleicht gedacht, was macht sie denn da oder das macht man doch nicht oder was soll das jetzt? Aber ich hatte ja schon bei Bosch, weil es war meine letzte Station, angedeutet, dass die Situation sich verändert. Thomas, mein Mann, hatte ja die Betreuung vorher überwiegend alleine wahrgenommen und habe gesagt, wenn sich da massiv was verändert, das ist unsere Familienvereinbarung, dann muss ich kürzer treten. Also es war eigentlich schon gut, darauf hingewirkt zu haben, schon bei Beginn. Dass es dann so schnell ging, gut, das kannst du niemals wissen, aber von daher waren, sag ich mal, die Chefs, die mich damals eingestellt haben, waren nicht wirklich überrascht, wobei auch da Bedauern teilweise war, dass es jetzt dann doch nicht länger war.
Gab es bei dir selbst irgendwo Zweifel, Unsicherheiten?
Also ich fand es ganz interessant, wo ich doch immer so eine analytische Person bin, dass ich gar nicht erst auf die Idee gekommen bin, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Arbeit, wenn wir diesen Umzug machen? Natürlich auch klar, das Homeoffice war ja das Default. Also ich war ja so gut wie nie im Büro, dachte mir, gut, das kann ich aus der Eifel auch machen. Und dann habe ich mir gedacht, wie soll das eigentlich gehen? Und dann war ich gar nicht so überrascht. Also wir hatten dann den ersten Urlaub nach der Pandemie und dann haben wir, Thomas und ich, lange darüber gesprochen, was finanziell möglich ist, was zeitmäßig möglich ist, was wollen wir nicht. Und dann war es ganz einfach. Dann war klar für mich, ich muss jetzt möchte diese Entscheidung. Und ich muss es gar nicht. Ich möchte diese Entscheidung treffen, weil sie selbstbestimmt ist.
Eine Entscheidung, ein komplett anderes Leben zu leben als zuvor. Es waren 38 Jahre im Konzern vorher. Da warst du in der ganzen Welt unterwegs. Ja. Und plötzlich wieder die alte Heimat. Wie war das?
Sehr besonders anders. Also einmal bin ich ja umgezogen in die Eifel, in der ich nicht selbst gelebt hatte bis dahin. Meine Mutter stammt ja aus der Eifel, also von daher habe ich schon einen Bezug dazu. Rheinland-Pfalz ist schon meine Heimat, also habe ich dann festgestellt. Es war leichter, nach Rheinland-Pfalz zu ziehen als irgendwo anders hin. Aber es war erstmal wie immer ein Krisenfall, nämlich kurz nachdem ich aufgehört habe, 14 Tage später ist mein Schwiegervater gestorben. Und Nicole, wie oft in meinem Leben war ich im Krisenmodus. Also konnte ich erstmal gar nicht mich damit beschäftigen. Das kam eigentlich erst eine ganze Ecke später.
Heißt funktionieren erstmal.
Genau.
Ja. Dann gab es den Juli 21 genau. Und du bekamst plötzlich jede Menge Nachrichten von deinem Mann aufs Handy, was wohl eher untypisch ist, ja, von deinem Mann.
Ja.
Was war da los?
Ja, also ich war ja damals noch, oder wir wohnten noch in Bayern, das war so ein paar Monate vor unserem Umzug und plötzlich, ich war mit meiner Freundin im Biergarten und dann, warum schreibt der mir so oft und guck rein und sehe lauter Wasser. Und das war erstmal in Main, da wo wir eben jetzt leben, der Fluss, in dem meine Schwiegereltern auch leben. Und er sagte, es ist nicht wie anders, ruf doch mal an. Und ich merkte schon, dass er, der immer sehr besonnen ist und sehr ruhig, war ja lange Jahre auch bei der Bundeswehr und hat das gelernt, sehr besorgt war. Und dann haben wir verabredet, okay, wir bleiben jetzt im engen Kontakt. Und am nächsten Tag bin ich wach geworden. Es hat mich so beschäftigt, dass ich gedacht habe, nee. Und habe dann Achmed, unseren Pflegesohn, gefragt, ob er mit mir hinfährt. dass wir versuchen zu unterstützen, weil ich ein gutes Gefühl hatte. Auch ja. Da wieder eher eine Ahnung als Wissen, weil erfahren über das, was dann im Ahrtal war, das kam dann erst, als ich vor Ort war. Und das war die größte menschliche Tragödie, die ich bis jetzt in meinem Leben erlebt habe.
Ja, als ihr in der alten Heimat gelandet wart, um Eltern als auch Schwiegereltern zu betreuen, wie war denn eigentlich, ihr habt ja vorher mit denen auch gesprochen, wie war denn deren Reaktion, dass ihr plötzlich da wart? Mhm.
Also die waren, glaube ich, überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wir haben zwar schon sehr früh und das wirklich vor zig Jahren darüber gesprochen, was unsere Eltern eigentlich wollen. Wie wollen sie eigentlich alt werden? Das ist ja in der Generation nicht unbedingt das Top-Thema, sondern es geht halt einfach irgendwie so. Und wir haben dann schon auch gesagt, wir können uns schon vorstellen, zurückzukommen. Also wir wollen nicht in Bayern bleiben und wir waren so lange weg. Und schon in Rheinland-Pfalz, glaube ich, wird so zunehmend unsere Heimat. Aber dass wir das wirklich machen und dann auch noch in dem Moment, wo es wirklich dringlich war, das hat sie eher überrascht und ich glaube erfreut, wobei ja Eltern egal, man ist ja immer Kind, können das ja nicht so richtig gut zugeben, aber sag mal dann die letzten fast 2 Jahre mit den meisten der Eltern waren schon sehr schön, auch zu sehen, ja, dass wir überhaupt so lange auseinander waren, hat auch dazu geführt, dass wir uns jetzt wieder angenähert haben. Also das war schon eher von Freude, glaube ich, geprägt.
Und trotzdem gehört die Trauer genauso dazu, ja, weil ihr inzwischen Abschied nehmen musstet von deiner Mutter als auch von dem Schwiegervater. Wie hast du das bei deiner Mama erlebt?
Es war ganz schrecklich. Also es war so, dass meine Eltern ja ein rauschendes Fest 2 Wochen vorher gefeiert haben vor ihrem Tod. Die Diamantenhochzeit, 60 Jahre, was ja Wahnsinn ist. Und ich hatte schon ein halbes Jahr kein gutes Gefühl. Ich habe so gemerkt, sie war irgendwie schwach und auch nicht mehr so beweglich. Aber dass es ihr wirklich so schlecht ging, hat sie vor uns allen gut verborgen. Sie ist dann 1 Woche später ins Krankenhaus gekommen und war einfach nur kraftlos. Mhm. Sie hatte keine Erkrankung vordergründig. Natürlich irgendwann, ne? Aber sie wäre fast 85 Jahre alt geworden. Sie hat auf dieses Fest alle Kraft konditioniert. Ja. Und dann dachte ich, oh, ich habe vielleicht doch mehr von meiner Mutter, als ich bisher gedacht habe. Also das war mal, ich habe auch dann zu ihrem Krankenhaus gesagt, Mama, dass du mit einer coolen Party hier Abschied nimmst, das ist mein Ding. Aber dass du das machst, das finde ich jetzt mal wirklich erstaunlich. Und ich war dann mit Thomas zusammen bis zum letzten Moment bei ihr. Es war sehr, sehr bewegend, aber es war auch sehr wichtig. Es war für uns beide, glaube ich, wichtig. Und man ist nie drauf vorbereitet. Also das war das erste Elternteil, was ich verloren habe. Und es ist ein großer Unterschied, ob die eigene Mutter oder der eigene Vater stirbt oder ob das gute Freunde sind oder wie in meinem Fall der Schwiegervater.
Ja, und so wirklich drauf vorbereiten kann man sich dann doch nicht. Und es ist ja immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und diese Vergänglichkeit, das Sterben zu erleben, hat dich das verändert?
Ich glaube schon. Also es hat mich erstmal in einen komplett neuen emotionalen Zustand versetzt. Ich könnte das noch nicht mal rückwirkend beschreiben, aber es war so eine Form von, ich möchte gerne trauern, aber ich muss mich auch kümmern und ich bin jetzt verantwortlich oder auch nicht. Also das war so eine Gemengelage. Und wie so oft habe ich dann wieder meine Krisenmanagement-Erfahrung rausgekramt und habe gesagt, ich muss jetzt erst mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht, insbesondere in der Betreuung meines Vaters. Auch mein Bruder, der ja auch erkrankt ist, wie wird sich das jetzt irgendwie rütteln? Und ich fand es ganz spannend, dass sowohl diese neue Erfahrung mich sehr prägt, aber natürlich auch alle alten Erfahrungen, gute und schlechte, kommen natürlich gleichzeitig hoch. Und da bin ich immer noch mittendrin, es ist ja erst 4 Monate her, also ich finde, wir haben das ganz gut bis jetzt gepackt. Viel besser, als ich mir es hätte vorstellen können. Aber es ist schon ein sehr großer Einschnitt in meinem Leben.
Kannst du etwas weitergeben für viele Menschen, die jetzt in dieser Situation stehen und davor stehen, diese Entscheidung vielleicht auch für sich getroffen haben? Was hat dich überrascht? Womit hättest du nicht gerechnet? Worauf muss man sich vielleicht vorbereiten?
Dass Zeit ein so viel wertvolleres Gut ist, als wir das allgemein, wir sagen das ja immer, ich habe keine Zeit, ich nehme ja dafür Zeit. Aber ich glaube, man muss viel mehr auf sein Herz und auf seinen Bauch hören. Also ich glaube, dass man gerade bei Eltern, wenn sie jetzt nicht wirklich in einer schweren Erkrankung sind, darauf achten muss, was sich verändert. Und das geht nur, wenn man Zeit mit ihnen verbringt. Die werden ja langsam wie Schnecken. Also das heißt, man kann nicht in dieser Geschwindigkeit hingehen und sagen, hoppla, hier bin ich, sondern Zeit und auch Zeit verbringen, sich auch selbst zurückzunehmen und zu sagen, es geht jetzt nicht um mich. Es geht darum, dass man sie das Tempo bestimmen lässt, auch die Themen. Natürlich gibt's auch Konflikte und selbst wenn man das ganze Leben nicht gestritten hat, wie in unserer Familie, muss man dann manchmal wenigstens ein bisschen streiten. Aber am Ende, glaube ich, ist es schon so wichtig, sich diese Wertschätzung zu geben. Und das ist fast nicht möglich mit 2 Vollzeit. Also in unserem Fall war es nicht möglich. Aber ich bedauere keinen Moment und bereue auch keine Sekunde, dass ich mir diese Zeit genommen habe, ohne zu wissen, dass es nur so kurz war. Und wir haben ja noch bei zwei Elternteile, wo wir auch nicht wissen, wie ist das. Also Zeit hat für mich eine völlig neue Bedeutung.
Jetzt bist du überzeugt, wir können Zukunft. Das liest sich raus. Bei all den negativen Nachrichten gerade willst du aber optimistisch in die Zukunft blicken in deinem Buch. Das heißt nämlich auch genau so. Wenn wir jetzt aber einfach mal beispielhaft eine Familie nehmen, der geht's nicht so gut, Job verloren vielleicht, die Kinder haben unter Corona gelitten, Miete wird immer teurer, genauso die Lebensmittel, Energie, Tanken, die machen sich richtig Sorgen. Was sagst du denen denn?
Also erstmal respektiere ich, dass sie sich Sorgen machen. Ich finde, das ist auch das Allererste. Also ich kann ja nicht über jemand anderen bestimmen, ob das jetzt richtig ist. Sie fühlen sich so. Und ich finde, das sind halt schon, du hast jetzt so 6 Probleme auf einmal genannt. Und ich habe mal gelernt in meiner Managerkarriere, es ist gut, den Elefant in Scheiben zu schneiden. Also ich glaube, dass man auf der einen Seite erstmal Mitgefühl braucht, auch zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die einfach ganz unterschiedliche Situationen haben. Und dann einfach zu schauen, wie können wir in einem Gespräch beispielsweise vielleicht 1 oder 2 gute Ideen entwickeln, gemeinsam das zu tun. Und ich meine, ich plädiere ja in meinem Buch dafür, sehr stark über das Gemeinwohl zu kommen, auch über das Ehrenamt. Und ich finde, es gibt so viele Menschen, die Unterstützung gebrauchen könnten, wenn sie vielleicht gar nicht in ihrer eigenen Familie mehr haben. Und da respektiere ich erstmal, ohne zu bewerten, ob das jetzt richtig ist oder nicht.
Als Frau aus der Wirtschaft kennst du natürlich auch die Nachrichten. Im Rest der Welt geht's bergauf und die deutsche Wirtschaft, die wächst nur um 0,2%. So die Prognose des Internationalen Währungsfonds. Wie wichtig ist es, die Realität nicht schön zu reden?
Sehr wichtig. Ich finde, es gibt ja immer ein Auf und Ab. Man redet ja schon immer in der Betriebswirtschaft und auch in der Volkswirtschaft von dem Schweinezyklus. Also früher waren das mal 7 Jahre, hat sich jetzt durch die Globalisierung, glaube ich, ein bisschen verschoben. Und ich finde, Wirtschaft ist eigentlich der Motor. Ich habe das, glaube ich, sogar heute im Fernsehen gehört, heute Morgen bei den Nachrichten. Es ist einfach der Innovationsmotor und es ist der Motor, der uns am Leben hält. Wir sind ja eine Wirtschaftsnation. Wir kommen aus einer wundervollen Vergangenheit des Wirtschaftswunders, des Aufschwungs. Aber jetzt sind wir halt an einem anderen Punkt. Wir sind in der größten Transformation, weg von Produktion und Industrie hin zu Wissensgesellschaft. Human Capital oder Humankapital ist halt jetzt das. Das ist nicht so ganz leicht. Also müssen wir darüber auch reden.
Wäre es da nicht verantwortungsvoll zu sagen, es wird jetzt vielleicht nach vielen Jahren, wo es immer bergauf ging, es wird auch mal eine Zeit bergab gehen, anstatt immer nur weiter Versprechungen zu machen, ja, wir sind dran, es wird besser werden, vielleicht auch zu sagen, wir müssen uns vielleicht mit etwas weniger abgeben.
Da stimme ich dir zu. Das wäre in der Tat. Ich meine, die Kommunikation, die ja sehr stark geprägt wird, einmal natürlich durch die Medien, aber auch durch die PolitikerInnen, aber auch die Verantwortlichen, ist halt sehr, sage ich mal, sehr einseitig aus meiner Sicht und sie ist nicht transparent nachzuvollziehen. Es birgt mehr Risiko für Unsicherheit und weitere Angst, die ja viele Menschen sowieso schon haben, was auch ein bisschen in unserer DNA ja liegt.
Vertrauensverlust in die
Natürlich.
Politik.
Natürlich. Und ich halte das für wahnsinnig brandgefährlich. Und ich bin ja Tochter eines Politikers. Ich leide schon sehr lange an dieser Kommunikation. Vielleicht auch war das einer der Gründe, warum ich mich habe überzeugen lassen, das Buch zu schreiben, weil wir über Dinge auch differenziert sprechen müssen.
Jetzt hast du gerade Gemeinwohl und Ehrenamt angesprochen. Viele Menschen sind da engagiert, in Baden-Württemberg sogar ganz besonders viele. Trotzdem haben auch viele die Erfahrung gemacht, dass sie irgendwann frustriert da wieder weggegangen sind. Welche Erfahrung hast du gemacht?
Das ist so. Ich glaube, das ist ein Auf und Ab. Das ganze Leben ist ja nicht, Gott sei Dank auch nicht gleichförmig. Also an der A, über die wir ja eben schon kurz gesprochen haben, gibt es so viele Situationen, wo ich den Frust der Leute so verstehen kann.
Es dauert so unfassbar.
Ja, und ich finde auch so, es sind so kleine Gesten. Also das ist ein sehr differenziertes Bild. Das ist ja auch sehr, sehr schwierig, das jetzt hier in 3 Minuten darzulegen. So eine Katastrophe hat noch niemand erlebt, an der A schon 3-mal nicht. Und wir haben keine Erfahrung damit. Dann müssen wir das aber auch sagen, dass wir keine Erfahrung haben. Und dann sind auch die Verantwortlichen aufgerufen zu sagen, wir haben keine Erfahrung, wir haben Fehler gemacht, wir haben auch Sachen gut gemacht, aber nicht so zu tun, als wäre nichts. Und das macht die Menschen mürbe. Und das verstehe ich ehrlich gesagt. Und da hatten wir auch in der Flutmut, wir arbeiten ja jetzt mit der Stiftung Ahrtal zusammen, junge Leute, die sich zutrauen, diese ganzen Probleme auf 20 bis 25 Jahre legen, die ihre Arbeit an. Höchsten Respekt. Aber wir müssen klar und transparent sprechen, wie es ist und nicht so tun, als wäre es anders, als es tatsächlich ist.
Gibt es denn eigentlich ab und zu mal so einen Moment, wo du vielleicht dein altes Leben, deinen Job, das Unterwegssein vermisst?
Nein, es gab tatsächlich noch keinen, was natürlich auch mit der räumlichen Veränderung zusammenhängt. Also die Erinnerung an mein altes Leben habe ich ja ein bisschen auch in Bayern zurückgelassen. Nee, überhaupt nicht.
Na, vielleicht, weil du auch weiterhin so aktiv bist. Im vergangenen Jahr hast du eine Weiterbildung gemacht. Seist du ganz raus auf den Berufsalltag, bist du dann ja doch nicht. Was genau hast du da gemacht?
Also ich wollte auf jeden Fall und möchte immer noch gerne die Beziehung zur Technologie halten. Das ging einmal über die Weiterbildung, das war so ein Agile Master Basic Seminar in einem Institut, das was zur Universität in Köln gehört und wo zu meiner großen Überraschung Menschen unterschiedlichen Alters, ich war nicht die Älteste, einen Kurs gemacht haben, um die Scrum-Entwicklung, also die man in der Softwareentwicklung im Wesentlichen einsetzt, um das nochmal zu lernen und auch ein Zertifikat zu erwerben. Und ich hatte vieles davon schon in Vorkenntnis aus meiner Arbeit vorher, insbesondere der letzten, aber es war so schön, sich selbst mal weiterzubilden. Also, dass ich auch nicht jetzt unter Druck, Zeitdruck und nebenher mit E-Mails, sondern ich konnte mich ganz darauf konzentrieren und war irgendwie, ich war sogar nervös bei der Prüfung und fühlte mich zurückkatapultiert und finde es so wichtig, dass ich mich da auch mit beschäftige. Und ich möchte gerne mit der Technologie KI, haben wir natürlich vieles noch bei Bosch schon vorgedacht und jetzt kommt so vieles, was man differenziert anschauen muss. Also da bin ich sehr, sehr erpischt. Und das Zweite ist, dass ich mich im ersten Jahr nach meinem Ausstieg ja nur mit Startups beschäftige. Ich wollte verstehen und auch selbst erleben, warum insbesondere Frauen Unternehmen gründen, gerade im Deep-Tech-Bereich, also da, wo Hardware, Software und Lösungen zusammenkommen. Und das hat mir auch nochmal eine ganz gute Horizonterweiterung verschafft.
Wie war das denn überhaupt als Frau in einem männerdominierten Business?
Ja, sehr besonders, ne? Der größte Teil meines Lebens war ich ja meistens alleine unterwegs. Und ich glaube, irgendwann haben sie sogar vergessen, dass ich eine Frau bin, weil ich mich natürlich auch letzten Endes eingepasst habe in die Strukturen. Also es war ja für mich nichts Besonderes.
Wobei, kommst du da so in die Männergruppen dann wirklich rein?
Also in die fachlichen, ja. In die Machtzirkel kommt niemand freiwillig rein, außer sie wollen das, ne? Also ja. Das kommst du nicht. Ja, das hat vielleicht, ich glaube, ich habe da lange Zeit gar nicht drüber nachgedacht, aber als ich das gemerkt habe, hat es wehgetan, natürlich, weil man denkt sich, was soll das? Aber ich glaube, ich konnte ganz gut damit umgehen und auch das öfters mal benutzen zu meinem Wohle.
Was gibt's denn, gibst du da den jungen Menschen mit? Weil das ist dir ja auch ein Anliegen zu sagen, also wir müssen einfach noch sehr viel mehr lernen, um da einfach eine Gleichberechtigung erreichen zu können.
Also erstmal möchte ich alle jungen Menschen ermutigen, sich nicht beirren zu lassen. Nur weil wir älter sind und weil wir viele sind, die älter sind, heißt es nicht, dass wir deswegen alles besser wissen können. Wir haben mehr Lebenserfahrung, natürlich. Aber die Sichtweise der Jugend ist genauso wichtig wie die der mittelalten Menschen und der ganz alten Menschen. Bei uns verschwinden ja auch alte Menschen einfach so. Also sobald es problematisch wird, sind die weg. Nur die guten Bilder werden ja auch gezeigt. Und es ist wichtig, dass wir diesen Generationendialog wieder reaktivieren in einer konstruktiven Form. Weil ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe das meinen Schulklassenkameradin so oft gesagt, wollte nie vergessen, wie das war, als ich jung war. Und ich wollte mir so viele Sachen nicht sagen lassen. Ich fand das so blöd. Aber heute, glaube ich, haben wir durch den Grad der Informationen und des Wissens eine ganz andere Basis, wie wir miteinander diskutieren können.
Wobei ja viele beklagen, dass das heute genauso ist, wie du es jetzt gerade beschreibst. Die Jungen, die wollen einfach nicht und sind vielleicht gar nicht so offen.
Also, ach Quatsch.
Da hat sich eigentlich nichts geändert, oder?
Also man kann das ja lange genug sagen, dann glaubt man das tatsächlich. Aber ich kann dir wirklich sagen, Nicole, in dem einen Jahr habe ich Unternehmerinnen und Unternehmerpersönlichkeiten, die zwischen 20 und 30 und 35 waren, kennengelernt, Hut ab. Also eigenes Risiko, eigene Verantwortung, so klar in ihren Geschäftsideen und teilweise erfolgreich und teilweise nicht erfolgreich. Und wie die auch mit Niederlagen umgehen, ist so viel professioneller als alles, was ich in meiner Generation erlebt habe. Also, nee. Das
heißt,
ist nicht so.
Die Bereitschaft zum Scheitern muss einfach auch da sein.
Ja, auch aus, also ich meine, wir reden ja schon ewig im Management-Seminaren und in dem Sprech, den man ja hat über die Jahre, dass man aus Fehlern lernt. Wir zitieren die US-amerikanische Wirtschaft, die gerade im Silicon Valley da groß geworden ist. Aber wir tun es nicht. Und tatsächlich müssen wir auch über das Scheitern sprechen. Wir müssen auch sagen, unser Leben ist kein konformer Weg nach oben. Der geht auf und ab und es sind Wellen, die passieren. Und deswegen ist es so wichtig, die Perspektiven zu wechseln. Und an der jungen Generation interessiert mich erstmal ihre Perspektive. Ob ich das dann gut finde oder nicht, ist eine Wertung. Das ist aber der zweite Schritt. Und ich glaube, dieses Miteinander reden und zuzuhören und nicht gleich so empört zu bewerten, das ist mir einfach ganz wichtig, das nicht zu tun.
Du willst Optimismus für die Zukunft verbreiten, dennoch du siehst auch die Herausforderungen. Du schreibst, viele empfinden den Staat oft nicht mehr als hilfreich, sondern eher als hinderlich. Hier kommt gerade auch was rein per Mail von Thorsten aus Freiburg und er sagt, meine Eltern sind beide an Demenz erkrankt und der finanzielle Aufwand ist enorm. Hör ich auf zu arbeiten, kommt der Staat und die Bank als erstes und nimmt mir alles, wofür ich arbeite. Meine Frau ist mit 51 Jahren 2021 verstorben. Ich habe sie bis in den Tod begleitet und bin nun alleinerziehend. Musste hierfür Urlaub nehmen, krank schreiben lassen und so weiter. Ich wollte eine Pflegezeit bei der Krankenkasse. Hier bekam ich die Antwort, ihre Frau liegt zwar im Sterben, aber das ist keine akute Krankheit. Hätte sie beide Beine gebrochen, dann wäre das anders. Also, was kannst du dazu sagen?
Also erstmal tut es mir sehr leid, sowas natürlich zu hören. Und ich kann das nicht nachempfinden, weil das natürlich ein absoluter Wahnsinn an Schmerz ist. Aber ich kann so viel nachempfinden, was diese Bürokratie, dieses Alleingelassensein und zwar in einer emotionalen Ausnahmesituation. Jede von denen, die der Herr beschreibt, ist ja schon für sich schlimm genug. Und was wir wirklich, glaube ich, irgendwie verlernt haben, ist zu sagen, eine Sozialversicherung, die ja alle Menschen, die arbeiten und auch selbstständig sind, einzahlen ihr Leben, ist ja dafür gedacht, in dem Fall, wo ich sie brauche, dass ich dann auch Unterstützung kriege. Das habe ich jetzt sehr differenziert empfunden. Ich kann sagen, auch sehr viel Unterstützung. Aber es ist viel wichtiger, Leute zu kennen, die schon mal was erfahren haben, die einem ein bisschen durch den Dschungel durchhelfen. Es ist Wahnsinn, wie komplex das Antragswesen ist. Ich halte mich für wirklich gut ausgebildet und ich war ja immerhin in der Wirtschaft auch in vielen Förderdingen drin. Nicole, es gibt Anträge, die sind auf 2 Seiten schon überzogen und die haben 19 Seiten. Und da sagen dir die Menschen, die in den Sozialversicherungen unter der Hand, das können sie gar nicht alleine, holen sie sich Hilfe. Die Hilfe, die du dann bekommst, dauert aber 8 bis 10 bis 12 Wochen. Und da muss man jemand auch irgendwie die Zeit und die Muße haben, das zu überbrücken. Da ist was echt schiefgelaufen in den letzten Jahren.
Ja, weil Thorsten schreibt dann noch, du bist nicht repräsentativ, weil du dir das natürlich leisten kannst aus einer bequemen Position heraus, ehemals Topmanagement und so weiter. Aber das sind natürlich Beispiele und Situationen, die erlebt jeder gleichermaßen.
Das kann jetzt Thorsten nicht beurteilen, ob die Situation bequem ist, weil sie ist ja auch verbunden mit einer ganzen Menge mehr an Risikokapital, die wir aufbringen mussten. Also wir hatten 4 Eltern, die alle 4 über 80 waren und genauso wie er es beschreibt, wenn die krank werden, ist der Business Case der gleiche. Das heißt also, wenn alle ins Altenheim gehen würden, kommt mittlerweile weit über 4.000 pro Person. Das wären 16.000 gewesen, bei 3 12 und so weiter und so fort.
Wer soll sich das denn überhaupt leisten können?
Das ist exakt. Und dadurch kommt ja auch, sag mal, ist ja relativ, neben der emotionalen Sicherheit, ist es natürlich auch eine betriebswirtschaftliche, in der Familie betriebswirtschaftliche Sicherheit, zu sagen, was können wir denn überhaupt an Geld aufbringen, falls alle oder einer pflegebedürftig wird. Und das bedeutet, sehr früh vorzusorgen, sehr früh sich auch mit den Eltern hinzusetzen. Dann, wenn sie noch gesund sind. Das ist zwar ein bitterer Weg, also auch bei uns war der nicht ohne Schmerzen zu gehen, aber es ist umso wichtiger zu sagen, was kommt auf uns zu? Bin ich alleine als Kind? Habe ich Geschwister? Wie sind die Rollen? Was wollen wir tun? Was kommen ja auch ganz viele Konflikte wieder hoch, die jetzt nicht besonders hilfreich sind. Aber das ganze Thema finanzielle Versorgung ist unterrepräsentiert in der Transparenz und auch in den Möglichkeiten.
Und gerade was du jetzt als Beispiel beschrieben hast, wenn du sagst, da sind plötzlich 19 Seiten, man ist eh in einer schwierigen Situation. Also was wäre dahingehend dein Appell, was du ja gerade tagtäglich im Umgang dann auch mit Ämtern erlebst? Ja.
Also das erste Mal wäre wichtig, dass man darüber spricht. Also diese Versprechung des Bürokratieabbaus ist zynisch, weil sie nicht stimmt. Im Gegenteil, es wird eher noch mehr. Es könnte eine gewisse Absicht dahinter stecken, zu sagen, je komplexer der Antrag, desto weniger machen ihn, desto mehr Geld spare ich. Na, weiß ich jetzt nicht, das ist noch zynischer, weil ich sage, letzten Endes hat ja gerade auch die Generation, die jetzt in den nächsten 10 Jahren in Rente geht, sehr viel eingezahlt in diese Versicherungen. Auch unsere Eltern haben sehr viel eingezahlt. Und hier geht es darum, einen niederschwelligen Zugang zu den Systemen zu kriegen. Also da ist tatsächlich die Verwaltung und die Politik gefragt an ganz, und ich meine, die Pflege und die Betreuung unserer Elternmenschen oder auch der kranken Menschen oder auch der kranken Kinder oder Partner ist ja das elementarst menschlichste, wo ich Bürokratie abbauen könnte.
Ist es immer noch ein Tabuthema, dass die Menschen lieber gar nicht drüber sprechen und dadurch so viel einfach in der Schublade landet?
Scham ist ein ganz großes Thema. Es ist besser geworden. Ich kann ja jetzt seit 2 Jahren, bin ich ja jetzt mit dem Thema massiv, also auch fast Vollzeit beschäftigt. Es ist besser geworden. Ich gehe mit meinem Vater zum Beispiel 2-mal die Woche in ein Seniorendorf, was er mit aufgebaut hat, zum Mittagessen und bin damit immer konfrontiert mit älteren Menschen, die dort leben. Es ist eine große Scham da. Es gibt auch gerade diese Eltern, die sagen, ja, meine Tochter würde das ja auch tun, aber. Also auch die Eltern sind dann nicht ganz unschuldig dran. Ja, wir wollen das aber nicht thematisieren und das wollen doch die Nachbarn nicht erfahren. Also es ist so eine Kombination aus Scham. Es ist viel zu wenig Wissen da. Also man muss so dran arbeiten, bis man rausgefunden hat, was tatsächlich passiert. Und da ist ein bisschen ein systemimmanentes Problem vermischt mit nicht wirkungsvollen Emotionen, weil wir müssen darüber sprechen. Wir werden alle alt, wir werden alle irgendwann sterben. Und wenn wir nicht das Thema genauso auf eine Agenda setzen, wie das Gott sei Dank jetzt mit der Kindererziehung ja schon und auch mit dem Thema Erziehungszeiten und so. Wir müssen das Thema Pflegezeiten, Pflegehilfe, Pflegeunterstützung, das muss einfach viel höher auf der Agenda positioniert werden.
Du warst ja bei Bosch, Fujitsu, Siemens. Du hast auch mal erlebt, wie Zukunft verschlafen wurde zum Beispiel.
Ja, das war tatsächlich in der Telekommunikationszeit. Also ich habe ja dort mein erstes großen Anteil meines Lebens verbracht. Ging es darum, dass das Internet, das ja so Anfang der 90er Jahre anfing, attraktiv zu werden für alle Unternehmen, dass dann so ein Trend aufkam, der hieß Voice over IP, also das heißt Sprache auch über Internetprotokolle zu übertragen. Jetzt muss man wissen, dass Sprache zumindest bis dahin die komplexeste Anwendung war, weil Sprache einfach keine Toleranz hat im Unterbrechen. Das kann jeder, der etwas älter ist, weiß, wie das ist, wenn es unterbrochen wird. Heute werden wir ja nervös, wenn ein Telefonat zusammenbricht, was damals normal war übrigens. Und Voice over IP kam natürlich aus den USA, weil die Internettechnologie im Silicon Valley erfunden wurde. Cisco war der große erste aggressive Wettbewerber, ein bisschen ähnlich heute wie bei der Elektromobilität und China. Vergleichbar, weiß noch, auf der CeBIT, auf der Messe, auf der Hannover Messe, ein pompöses und alle so, ach Quatsch, das wird nie so. Und ich habe dann erst rückblickend erfahren, als dann Voice over IP tatsächlich heute telefoniert, kaum mehr einer mit einem Festnetztelefon und Teams und Zoom und alles ist heute der Anbieter tatsächlich erfahren, dass Siemens hätte Cisco kaufen können.
Ha, ja.
Und natürlich ist in jeder Entscheidung, muss man dem Entscheider auch sagen, hat er das Recht, ja oder nein zu sagen. Aber ich fand, dass das sehr kurzsichtig war und man vielleicht aus dem eigenen Komfort heraus zu wissen, ach, das wird sich sowieso nicht ändern und aus so einer Herrschaftsmachthaltung entschieden hat, nein, das wird nichts und es war fatal.
Heutzutage bauen die Tech-Konzerne Autos, das heißt, es braucht eine große Flexibilität. Die Komfortzone hast du gerade angesprochen. Ja. Wie geht's denn raus aus der Komfortzone? Ist ja gar nicht so einfach.
Na, indem ich natürlich auf allererster Linie nicht auf meine Mitarbeitenden setze, die das gleiche Profil haben wie ich. Und viele neigen ja dazu, sich mit Ja-Sagern zu geben. Ich meine das jetzt gar nicht wertend, aber zu sagen, habe dann eine sehr homogene Truppe. Ich glaube, Vielfalt und andersdenkende, auch unbequeme Menschen haben mich in meinem Leben weitergebracht als die sowieso gesagt haben, ja, so wäre, so genau ist das.
Wobei die Unbequemen ja gar nicht gerne gesehen sind dann in vielen Bereichen. Also gerade die Führungspersonen wollen ja oft dann, wie du die Ja-Sager eben angesprochen hast, das macht es auch schneller in der Entscheidung.
Ja, aber die Frage ist, sind die Entscheidungen dann die Verlässlicheren? Und es ist ja immer also ich finde, es fängt damit an, ich habe ja nur in Konzernen gearbeitet, bis wir uns jetzt selbst unsere Firma gegründet haben, ist es so, dass ich ja als Angestellte eine sehr komfortable Situation habe. Also die Komfortzone ist ja erstmal nicht verletzt, weil ich werde dafür bezahlt, meistens sehr gut. Und es ist da so, dass ich eine geliehene Macht habe. Und ich finde, die wird missbraucht, wenn ich nicht versuche, auch zu antizipieren. Das bedeutet aber auch, in Innovation, in Trendscouting, in sonstige Dinge zu investieren, um zu sehen, was tut sich denn da? Und Führungskräfte in Konzernen insbesondere werden ja auch dafür bezahlt, diese Weitsicht zu haben. Und ich glaube, für Weitsicht brauche ich eine Mischung aus verschiedensten Dingen, gerade bei Technologie. Ich habe das ja im Gebäudetechnikbereich genauso erlebt. Da kommen ja immer wieder weitere Entwicklungen. Und das Internet hat den große Zäsur gemacht in der Technologie.
Auf der einen Seite die Weitsicht, auf der anderen Seite hast du ganz krasse Erlebnisse gehabt, bei Siemens beispielsweise damals der große Skandal. Schmiergeld von 1,3 Milliarden Euro wurde an korrupte Beamte und Beamte und Geschäftspartner verteilt. Was hast du denn aus dieser Zeit als Erfahrung mitgenommen?
Also das war meine schlimmste Zeit in meinem ganzen unternehmerischen Leben. Also ich glaube, für mich ist die Welt zusammengebrochen. Und ich habe gemerkt, dass man nie darauf trauen kann, was der Schein sagt. Der Schein trügt viel häufiger, als ich das in meinem jungen damaligen Managerleben hätte mir vorstellen können. Und das mitzuerleben, wenn Kolleginnen und Kollegen ins Gefängnis gehen, wenn man behandelt wird, als wäre man schon mal per se Mittäterin, und wie das Vertrauen so schnell zerstört werden kann in alles, was Siemens bis dahin für mich bedeutet hat. Das war ja mein Leben. Aber auf der anderen Seite auch sich bewusst zu machen, es gibt halt keine Garantie. Das Leben bewegt sich permanent. Ob mir das gefällt oder nicht, es bewegt sich trotzdem. Und ich habe daraus mitgenommen, dass Loyalität, dass Transparenz, dass diese Guidelines für vernünftiges Handeln so wichtig sind und dass ich mich dieser Situation vielleicht dann anders stellen konnte, als wenn ich das nicht erlebt hatte, habe ich im Rückblick, glaube ich, als großes Geschenk empfunden, weil es mich danach einfach sehr viel klarer meine Werte, meine Ziele, aber auch das, was ich bereit bin, nicht zu tun, hat formulieren lassen. Das war ein harter Schnitt in meinem Leben.
Was sind denn für dich die Anzeichen, dass wir dazu neigen, vieles schlechter zu reden, als es ist?
Wir neigen dazu, im Wesentlichen zu jammern, uns zu beklagen und zu beschreiben, statt einfach zuzuhören, nicht zu werten, sich nicht zu empören und zu sagen, was kann ich denn selbst tun? Weil natürlich sind wir in einem Wohlfahrtsstaat tatsächlich groß geworden. Also ich selbst bin ja Mitte der 60er Jahre geboren und natürlich mitten in der sozialen Marktwirtschaft. Und wir haben vielleicht so gedacht, dass der Staat dann auch unsere Fürsorgestelle ist. Ist er ja auch. Also die Sozialversicherung ist ja unter anderem, dafür beneiden uns ganz viele Menschen in den anderen Ländern. Aber wir selbst können doch das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Wir müssen uns selbst beteiligen. Wir sind ein Staat, der gemeinschaftlich so viel geschafft hat nach dem Krieg mit der Wiedervereinigung. Dann können wir auch das jetzt.
Jetzt gibt's auch positive Zahlen, nämlich die Zahl der Patentanmeldungen steigt wieder. Deutschland wird unter den Top 10 der innovativsten Länder geführt. Wo als erfahrene Managerin merkst du sowas denn dann?
Also ich merke das eigentlich, indem ich sehr, sehr stark natürlich die Wirtschaftsnachrichten mir anschaue und gucke, dass ein ganz großer Trend, wie auch damals, was wir eben mit der Telekommunikation besprochen haben, passiert ja gerade in der Automobilindustrie oder in der Mobilitätsindustrie, sagen wir mal so.
So oft heißt es, wir haben es verschlafen.
Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht wollten wir es nicht wahrhaben, dass es jetzt vor der Tür steht. Also das würde ich mal eher so sagen. Also da kann sich keiner von frei machen. Also da gibt es genügend Evidenzen dafür. Aber ich glaube, dass andere Bereiche, wie zum Beispiel die Medizintechnik in der Pharmaindustrie, in der Forschung allgemein an Problemen, Klima, Energie, tut sich so viel. Aber irgendwie haben wir im Moment mehr Lust zu jammern und die schlechten Dinge voranzustellen als die guten. Ich finde BioNTech in der Pandemie, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, habe ich meine Tante, meinen Onkel verloren und den Mann meiner Tante und mein Vater war am Boden zerstört. Und es gab noch keinen Impfstoff. Und als dann plötzlich der Impfstoff kam, haben wir irgendwie auch so ein, Gott sei Dank, ein Unternehmen aus Rheinland-Pfalz hat da ganz maßgeblich eine Rolle gespielt und viele Forschungsergebnisse kamen dann zu Wirke. Und das müssen wir doch honorieren.
Die positiven Seiten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es natürlich dann auch Impfstoffdeals. Es gibt wenig Aufarbeitung. Es gibt viele Betroffene, die immer noch leiden, Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Also es hat natürlich auch immer mehrere Seiten.
Immer.
Wenn wir jetzt auf Alzheimer gucken, auch da ist es ein Thema, wo die Forschung ganz wichtig ist. Ja. Denn es wird die kommende Volkskrankheit.
Genau.
Was erlebst du da? Du beschäftigst dich damit.
Genau. Mein Vater ist ja an Alzheimer bei Demenz erkrankt und das hat mich ziemlich unvorbereitet getroffen und ich habe dann über eine Freundin, die mir sehr wertvolle Tipps gegeben hat, weil ihr Vater schon seit vielen Jahren erkrankt ist, mich mit der Alzheimer-Gesellschaft in Verbindung gesetzt, ganz konkret in Siegen, die mir wundervoll geholfen haben, die mir ganz viel Information gegeben haben, die mich auch beruhigt haben, die mir auch gesagt haben, versuchen Sie die Ressourcen Ihres Vaters zu stärken und da, wo er wirklich gut ist, geben Sie ihm Sicherheit. Gerade nach dem Tod meiner Mutter ist Sicherheit und sich zu bewegen in einem Rahmen, den er für sich als wichtig und definiert. Und da hat die Alzheimer-Gesellschaft so einen Wahnsinnsanteil. Ich kann die immer anrufen, die melden sich. Ich bin in einer Angehörigengruppe. Es gibt viele Informationen. Die gibt's aber leider nur kreismäßig
da, wo die Menschen sich engagieren, aber sich da auch hinzuwenden und sich auch Hilfe zu holen und nicht zu sagen, ach, mir kann da eh keiner helfen. Das ist, also ich neige auch dazu. Aber es ist so wichtig, gerade diese Menschen, die im Ehrenamt so viel machen, auch zu Wort kommen zu lassen. Und by the way, Nicole, ist die neurologischen Erkrankungen, das ist ja nicht nur Alzheimer, es ist auch Parkinson, es ist Epilepsie, dort gehen die meisten Forschungsgelder nach den Krebserkrankungen rein, weil man damit rechnet, dass das die größten Anteile an Erkrankungen sein werden.
Auch aufgrund unserer demografischen Entwicklung.
Absolut,
natürlich.
Wir werden alle älter.
Dennoch muss ich auch die andere Seite nochmal aufgreifen. Aus Bettwil in der Schweiz hört uns da zum Beispiel Roger Seiler und er schreibt, bin zwar Schweizer und in der Schweiz lebend, aber unheimlich aktuelles und wichtiges Thema auch bei uns und zum Thema Bürokratie. Der Staat leistet genauso viel Leistung, wie er minimal erbringen muss, damit sich kein signifikanter Unmut in der Bevölkerung breit macht. Und dabei hilft ein kompliziertes Antragswesen ganz enorm als Abwehr- und Verbrämungsmaßnahme. Hier steckt definitiv ein diabolisches System dahinter. Hat er recht?
Ja, finde schon. Also ich finde schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich muss sagen, nach den 2 Jahren alleine und ich bin noch, wie gesagt, in einer guten Situation, ist es so. Also man könnte das tatsächlich denken und ich finde, das ist ganz fatal, dass wir sowas aussprechen müssen. Aber es heißt auch, wir können Zukunft bedeutet, wir müssen darüber reden.
Was heißt es, nicht nur darüber reden, sondern auch Änderungen hervorrufen? Wie geht das?
Es geht darum, die Menschen, die dafür verantwortlich sind, in die Verantwortung zu nehmen. Das fängt auf kommunaler Ebene an, das fängt damit mit politischem Engagement, mit Briefe schreiben an die Abgeordneten, sich dafür einzusetzen, dass die Themen, die uns als Menschen und Menschenwürde ist ja das höchste Gut, steht in unserem Grundgesetz drin, dass wir diese Menschenwürde-Themen nach vorne tun und nicht die, die vermeintlich populistisch einem kurzfristigen Wahlerfolg geben, zu fordern, zu diskutieren, sich zusammenzuschließen, wie in vielen anderen Krisensituationen auch. Und das, was uns hier bevorsteht, nicht nur unsere Eltern wegen, sondern auch meiner Generation wegen, wir können das doch nicht unseren jungen Menschen allein überlassen. Wir müssen jetzt handeln.
Vielleicht darf von anderen Ländern was abgucken,
ja,
wo wir gerade in der Schweiz
waren. Natürlich. Die Schweiz hat wundervolle Initiativen. Wir gucken auch mit einigen Betroffenen, gerade zu dem Thema Care Work, Unpaid Care Work, gibt es eine Reihe von Initiativen. Also gerade im Verbund haben wir ja in der Europäischen Union und mit der Schweiz auch dazu eine Reihe von guten Beispielen, die wir übernehmen können.
In der Schweiz ist Pflege zukünftig in der Verfassung. Also auch das
wunderbar.
Ist etwas, was sich geändert hat.
Genau. Und ich finde, das muss bei uns auf jeden Fall als nächsten Schritt vorgedacht und auch eingeplant werden.
Jetzt haben wir ganz viel erfahren aus deinem Leben, dennoch von deiner einsamsten Entscheidung, die du 2013 getroffen hast, noch nicht. Was war das?
Ja, das war das Ende dann meines Siemens-Lebens in Etappen. Also wir sind ja verkauft worden als Unternehmensbereich an eine amerikanische Private Equity und dann habe ich 5 Jahre noch durchgehalten als Geschäftsführerin. Am Anfang war es kein Durchhalten, aber als ich dann gemerkt habe, dass meine Gesundheit leidet, dass ich so erschöpft bin, dass nichts mehr ging, war irgendwie klar, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und habe dann beschlossen, das Unternehmen zu verlassen und damit wahrscheinlich das wichtigste bis dahin, das wichtigste Kapitel in meinem Berufsleben tatsächlich zu beenden.
Hast du die Hilfe geholt?
Ja, ich war an einem Punkt, da hätte ich das nicht mehr alleine schaffen können. Ich hatte Gott sei Dank einen wundervollen Hausarzt in München, der dann auch gesagt hat, jetzt managen Sie doch mal Ihren Körper so, wie Sie Ihre Firma managen, dann würde es Ihnen auch besser gehen und hat es dann nicht dabei belassen, sondern hat mir gesagt, ich soll mir eine neurologische Untersuchung und habe dann einen Arzt gefunden, der Biofeedback angeboten hat, was ich überhaupt nicht kannte.
Was ist das jetzt?
Biofeedback geht über Atemtechniken, dich zu entschleunigen, zu verlangsamen und deinen Herzschlag und auch deinen Atemrhythmus wieder dahin zu bringen, dass er gesund ist. Weil was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass wenn man falsch atmet, nämlich im oberen Bereich des Körpers, mit der Zeit einfach Herzprobleme riskiert. Und auch Entspannungstechniken geübt habe. Und das hat mir sehr geholfen, abgesehen davon, dass ich mir eine 8-monatige Auszeit dann gegönnt habe, bevor ich bei Fujitsu wieder angefangen habe. Und Asien war dann die Vollendung des Bewusstseins, dass es eben wichtig ist, Körper, Geist und Seele in Einklang zu halten und gesund zu bleiben.
Und wenn du jetzt so auf deine Entscheidung mit einem gewissen Abstand schaust, was hat dich so am meisten geprägt?
Dass ich mich bis dahin für unverwundbar hielt und natürlich in einem Alter war, wo ich gedacht habe, mir gehört die Welt und dass auf das hören, was passiert in einem eigenen Körper, aber auch, was die Umwelt, meine Freunde, meine Familie signalisiert, dass man das nicht wegdrücken sollte, sondern da fing für mich eigentlich dieser Prozess an zu wissen, okay, jetzt ist es endlich, also ich hatte ja da schon viele Jahre auf dem Puckel und jetzt weiß ich, so langsam, aber sicher rückblickend hat da schon der Abschied begonnen von meinem Konzern und von meinem C-Level-Leben.
Und rückblickend jetzt auf der anderen Seite nach vorne guckend, welchen Traum hast du?
Dass ich irgendeinen Beitrag leisten kann, zusammen mit meinem wundervollen Netzwerk, was ich mir über die vielen Jahrzehnte aufgebaut habe, Menschen auch mit der Guiding for Future, die wir gegründet haben, eine Plattform zu geben, geschützte Räume zu präsentieren, wo wir über diese ganzen Dinge sprechen können und ein kleines Stückchen dazu beizutragen, dass wir Zukunft als Chance, als was Positives sehen und dass wir die Ängste anders steuern können. Das wäre mein großer Wunsch, gerade in der Wirtschaft.
Was nimmst du denn da gerade wahr, gerade in der Wirtschaft, wo es so ruckelig läuft und mit vielen Problemen? Ist da eine andere Offenheit da, darüber zu sprechen?
Nein. Also es ist immer noch so, dass ich glaube, die Angst überwiegt, auch die Angst, sich selbst als vielleicht schwach darzustellen, unpopuläre Themen, die eigentlich populär sind, als unpopulär darzustellen, Diversität nicht anzuerkennen, die Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern, aber auch zwischen vielen verschiedenen Menschen unterschiedlicher Herkunft, einfach als Chance zu sehen. Ich glaube, wir neigen ja dazu, es muss immer erst sehr schlecht werden, bevor es wieder gut wird. Aber warum haben wir so eine Angst? Und Angst hat ja ein bisschen was mit unserer eigenen Vergangenheit zu tun. Und vielleicht ist es auch bedeutsam, dass viele meiner Generation Kinder von Menschen sind, die im Krieg geboren sind, wo natürlich auch eine ganze Menge Traumata da sind. Und ich glaube, wir müssen einfach daran arbeiten, weil Angst ist einfach kein guter Ratgeber.
Jetzt kriegst du so oft zu hören, ey, das ist typisch Vera, ja, weil du so unangepasst bist. Was hat dir denn geholfen, das Unangepasste zu erhalten?
Vielleicht, weil ich seit Anfang an unangepasst war. Ich bin Arbeiterkind, habe eine Lehrstelle bekommen, wo 2000 Bewerber auf 4 Stellen waren, 500 also auf meine. Ich habe immer mein Leben irgendwie nicht als Karriere gesehen, sondern als sehr Spaß und Lust getrieben. Ich wollte immer international arbeiten. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe so viel Verschiedenes gesehen und habe mir auch diese Neugierde erhalten und habe mich vielleicht auch nicht für so wichtig gehalten und halte mich heute noch nicht für wichtig. Also das ist auch in meinem Buch. Es geht um Impulse. Das Buch hätte es nicht gebraucht, aber ich finde, das ist so wichtig, eine Basis zu schaffen, wieder miteinander zu sprechen. Und das würde ich mir mehr als alles andere wünschen, dass wir nicht werten, nicht empört sind, sondern dass wir uns zuhören und miteinander sprechen.
Danke fürs Gespräch heute Vormittag, Vera Schneevogt.
Vielen Dank dir, Nick.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.